Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Zu Gast bei uns ist der Filmregisseur und Umweltaktivist Lars Jessen. Sein aktueller Film Micha denkt groß läuft gerade in den Kinos. Micha wird in dem Film gespielt von Charlie Hübner. Dieser Micha verlässt die Großstadt, er verlässt Berlin, geht aufs Land nach Sachsen-Anhalt, weil er dort aus dem geerbten Gasthof seiner Eltern einen Wellnesspark machen möchte. Blöderweise geht dieser kleinen Gemeinde das Wasser aus. Und ums Wasser entsteht unter den Einwohnern der Gemeinde ein richtiger Kampf. Hallo Herr Jessen.
Hallo, guten Morgen.
Im Film ist plötzlich für die gesamte Gemeinde Klein Schappleben, so haben Sie sie genannt, kein fließend Wasser mehr da. Hatten Sie so eine Situation persönlich schon mal, dass Sie den Wasserhahn aufgedreht haben und da war nichts mehr?
Ja, ich wohne in Schleswig-Holstein und wir hatten ja sehr große Dürre dort auch in den letzten Jahren. Und da war es tatsächlich auch so, dass mein eigener Brunnen, den wir haben, nur zum Gartenbewässern wirklich nur noch ein dünnes Rinnsal war. Also ich kenne das persönlich auch.
Wie haben Sie sich beholfen?
Ich habe im Grunde dann das Trinkwasser benutzt, um die wichtigsten Pflanzen zu retten. Aber da sind dann einige Pflanzen schon eingegangen, die musste man dann opfern.
Das heißt also, der Wasserhahn hat noch funktioniert, ganz klassisch, nur der Brunnen ging nicht mehr.
Genau, also die Trinkwasserversorgung, die dann von irgendwo anders her aus irgendwelchen tiefen Grundwasserschichten geliefert wird. Aber da wurde einem das schon klar, dass wir im Grunde ja mit Trinkwasser, dass wir damit Pflanzen gießen, unsere Toilette versorgen und letztlich mit einem sehr, sehr wertvollen Rohstoff ein bisschen sorglos umgehen.
Und dass wir uns selbst hinterherlaufen, oder? Also ich wohne in einem Haus, wo mehrere Parteien dabei sind und habe mal nach der Dachrinne gefragt. Die ist verbaut, da kommt man gar nicht dran.
Ja, unsere sozusagen die Voreinstellungen in unserer Gesellschaft gehen irgendwie immer noch davon aus, dass Wasser für immer und ewig da ist. Und ich selbst bin an der Nordsee groß gewachsen, also dass das in Deutschland mal ein Problem sein könnte. Mit dem Wasserkreisläufen, das hätte ich mir vor ein paar Jahren überhaupt nicht träumen lassen.
Sie haben das mit dem Brunnen gerade erzählt. Also wenn plötzlich kein Wasser mehr daraus kommt, der Brunnen, der nichts mehr gibt bei Ihnen in Schleswig-Holstein. War das die Vorlage für den Film vielleicht?
Ja, so ein bisschen. Also die ganze Trockenheitsphase, die wir jetzt ja in den letzten Sommern hatten, hat dann ja doch ein bisschen zu denken gegeben, weil man diese Begriffe wie Klimakrise und sowas alles kann man ja nie so richtig in Worte fassen. Aber wenn man nach Hause kommt und der Rasen ist gelb und der Weg zum Haus ist, die Bäume sind, werfen das Laub ab. Oder wenn man durch Deutschland fährt und beim Reisen mal aus dem Fenster schaut, sieht man ja ganz häufig so die Baumkronen, die schon so trocken und abgestorben sind. Und dann wird das mit einmal so real, was man vorher nur so abstrakt beschreiben konnte. Und dann macht das ja auch was mit einem persönlich. Und dann schauten wir natürlich als Geschichtenerzähler, welche Verantwortung haben wir, das vielleicht auch einmal in einer Fiktion zu erzählen. Aber eben, wie gesagt, nicht so sehr in dem Sinne dystopisch das zu verpacken, sondern am Ende auch zu schauen, was machen wir jetzt einfach mit dem Salat.
Was machen wir mit dem Salat? Das klingt schon so, wenn es nicht dystopisch ist, dann ist es utopisch mit Schmunzelfaktor.
Ja, utopisch. Die Utopie ist so ein bisschen aus der Mode gekommen und ich bin auch großer Fan davon, weil wenn wir uns nicht selber auch mal Sachen ausdenken können dahin, wie es sein könnte, also das kann ja die Fiktion sozusagen probewohnen in der Zukunft. Wie könnte es dann auch sein, wenn man sich einigt? Wie könnte es dann auch sein, wenn man Probleme löst? Das entlastet ja auch und es gibt einem irgendwie eine Art von Fokus und Ziel. Und das motiviert und das, wenn man das auch noch etwas mit Freude tut, sieht man ja auch, was in Amerika gerade los ist, Bring back the joy und das versuchen wir eben mit unserem Film in einer aufgehitzten gesellschaftlichen Debatte ein wenig Schmunzeln, Humor reinzubringen, vielleicht auch ein bisschen über sich selber lachen, damit man aus dieser Verkrampfung rauskommt und vielleicht dann die Probleme wirklich von der Wurzel an betrachtet und zu schauen, welche Lösungen es gibt. Und es gibt ja viele Lösungen, wir haben ja überhaupt kein Problem daran, keinen Mangel daran.
Sie haben Regie geführt, Sie haben auch das Drehbuch geschrieben. Wie muss ich mir das vorstellen? Wenn Sie zu den Produzentinnen und Produzenten gehen, geht da eher der Regisseur und Drehbuchautor oder geht da eher der Umweltaktivist? Weil so wie Sie uns das gerade berichten, könnte es natürlich auch durchaus sein, dass Ihnen Menschen mit Geld, die in einen Film investieren, gegenüber sitzen, die sagen, alles schön, lieber Lars Jessen, aber ja.
Ja, also ich denke, man muss das zusammendenken. Wenn Geschichten die Welt verändern, dann haben Geschichtenerzähler auch eine Verantwortung. Und uns wird dann gelegentlich schon mal vorgeworfen, das ist jetzt ideologisch. Aber letztlich ist den Status quo einfach so zu erzählen, der Kommissar, der mit dem Auto von A nach B fährt, das ist dann ja genauso ideologisch. Also der Status quo macht es sich immer sehr bequem und braucht sich nicht rechtfertigen. Und wenn man an etwas Neues will, dann ist es sofort gleich persönlich, individuell, belehrend. Und das versuchen wir mit dem Film halt überhaupt nicht. Wir haben uns sozusagen den erhobenen Zeigefinger abgenommen und wollen da niemanden irgendwie etwas vortanzen.
Also abgenommen bedeutet, Sie haben ihn nicht benutzt.
Wir haben ihn nicht benutzt, genau. Es ist ein Film ohne erhobenen Zeigefinger, denke ich. Und dann kann, das ist Interessante ist, dass was Sie als Geldgeber bezeichnet haben, wir können dann alle auch Teil der Lösung sein. Wir können an einem Narrativ stricken, das gesellschaftlich ein Ziel hat, nach vorne geht. Und dass, wenn man das auch noch mit guter Laune tut und der Film auch noch was kann, das ist dann natürlich das Entscheidende. Niemanden ist genutzt mit irgendeiner These, die dann irgendwie verpackt wird. Ich bin nicht so ein großer Fan des neuen deutschen Films, weil ich damals früher eigentlich eher das Gefühl hatte, die Idee stand immer vor der Erzählung. Das ist bei uns genau umgekehrt. Die Geschichte muss gut sein, sie muss packend sein, sie muss witzig sein. Und wenn dann hinterher noch eine Art von Bewegung innerhalb des Betrachters oder der Betrachterin passiert, umso besser. Aber umgekehrt geht's nicht.
Heißt übersetzt, also wenn ich schmunzeln kann in diesem Film, bleibt für mich auch ideologisch was hängen.
Ja, Ideologie ist immer so ein bisschen so ein blöder Begriff.
Ne? Inhaltlich?
Inhaltlich, ja, mit einem selber. Also wenn der Film, sagen wir mal so, gesamtgesellschaftlich nicht eine Kiste Bier auf den Tisch stellt, wo man sagt, lass uns doch mal wieder miteinander reden, worum es wirklich geht, und man nach Schauen des Films vielleicht das Gefühl hat, ich rufe den mal an, den ich so ein bisschen merkwürdig finde, oder lad mal wieder die Nachbarn zum Essen ein, mit denen ich mich letzte Woche gestritten habe. Wenn man so eine Bewegung vielleicht auslösen könnte mit dem Film, dann wäre ich sehr glücklich.
Genauso funktioniert es in dem Film übrigens auch. Ich will nicht zu viel spoilern, aber die Kiste Bier hat irgendwie ist ein Narrativ, also bedeutet etwas. Aber den Film am besten gucken und nach Klein-Schappleben in die Gemeinde reisen. Warum musste die in Sachsen-Anhalt sein?
Also Nordsachsen-Anhalt ist tatsächlich die trockenste Gegend Deutschlands. Die Menschen, die dort leben, haben die größten Probleme mit den Wasserverlusten und dem Zerstören der Wasserkreisläufe. Auf der anderen Seite fanden wir es halt auch interessant, eine Gegend an der Grenze zu Niedersachsen, zum Wendland, die nicht so weit weg ist sozusagen von meiner persönlichen Lebensrealität. Und ich war noch nie in der Altmark, ich war noch nie in Salzwedel und ich bin immer sehr, sehr neugierig darauf, andere Landstriche, andere Menschen kennenzulernen, die man vorher eben noch nicht so bereist hatte. Und es ist eine faszinierende Landschaft mit wahnsinnig spannenden Leuten dort und irgendwie auch so ein bisschen symbolträchtig für unser Land, in dem wir uns jetzt gerade befinden.
Gut, dass Sie das sagen, weil diese Situation, dieser Egoismus, dieses Ichtum hätte ja auch wahrscheinlich in meiner Nachbarschaft im Rheinland stattfinden können.
Ja, wir sehen natürlich vor allen Dingen großen Stadt-Land-Gegensatz. Der ist manchmal zugespitzter, manchmal weniger. Aber natürlich gerade in den ostdeutschen Bundesländern. Wir sind jetzt ja auf großer Tour mit dem Film gerade, waren schon in vielen kleinen und größeren Städten. Und da merkt man schon eine deutlich angespanntere sozusagen Diskussion, Situation in der Gesellschaft, auch wie der Film dort rezipiert wird. Also in Hamburg guckten die Leute das eher so an wie einen Film, der auch in Südfrankreich spielen könnte. Und wenn man den Film aber in Rostock zeigt oder in Neustrelitz oder in Dresden, war eine ganz andere Betroffenheit da, auch eine andere Art von Befreiung, dass man darüber auch lachen kann, weil das die Menschen dort diese Art von Konflikt, diese Art von gesellschaftlicher Auseinandersetzung viel direkter betrifft.
Charlie Hübner habe ich schon erwähnt, in einer Hauptrolle Jan-Georg Schütte auch. Sie zusammen haben auch Regie geführt. Wenn man sich mit ihnen beschäftigt, findet man eigentlich neben, hinter, über, unter Lars Jessen eigentlich immer diese beiden Namen. Sie drei können wahrscheinlich nur zusammen, oder?
Ja, wir sind so ein Dreier-Kollektiv. Hat was sehr Familiäres über die Zeit. Das Interessante ist, dass wir alle ja schon einige Sachen gemacht haben und keinerlei Hirschgeweih ausfahren müssen mehr. Das heißt, wir können in der Arbeit sehr, sehr gut die Impulse der anderen Personen aufnehmen, ohne sich selber in den Vordergrund spielen zu müssen. Und das ist so erleichternd, wenn man diese ganzen Reviermarkierkämpfe überhaupt nicht mehr hat, sondern es geht einfach immer nur darum, was ist die beste Idee. Die beste Idee wird sofort erkannt und die gewinnt immer.
Wahrscheinlich wird die eine oder der andere sagen, wie Charlie Hübner, Jan-Georg Schütte und dann noch Lars Jessen. Ich habe das doch gestern im ZDF gesehen, das war Mittagsstunde. Auch da sind die drei zusammengekommen. Wie geht es denn mit diesem, ich bezeichne es jetzt mal, wenn Sie sagen, das Geweih muss nicht abgestoßen werden. Wie geht denn so ein hierarchiefreies Zusammenarbeiten? Einer oder eine muss doch den Hut aufhaben, oder?
Ja, natürlich. Es geht ja nicht darum, dass man dann nicht die Entscheidungen trifft. Also als Regisseur entscheide ich natürlich, das war's jetzt, wir drehen die nächste Einstellung und dann geht's weiter. Da verlassen die beiden Kollegen sich dann auch auf mich. Und gleichzeitig bin ich aber jeweils immer offen für einen Impuls des Schauspielers, der sagt, ich habe noch eine Idee, lass uns doch mal so probieren. Und dann denke ich, warum sollte ich diese Idee nicht aufnehmen, weil das ja aus ihm herauskommt. Und diese Offenheit, immer alles sagen zu können, also auch in der Regie sehr offen miteinander zu sprechen und nicht um die Ecke zu denken, das bringt einfach total viel Spaß. Und das führt auch eben dazu, dass alle anderen Teammitglieder in den kollektiven Prozess viel stärker eingebunden sind und Lust haben, sich einzubringen, weil sie nie das Gefühl haben müssen, das wird jetzt sozusagen nur von den drei Großfürsten da entschieden. Wir arbeiten sehr, sehr vertraut mit allen Leuten zusammen und auch in diesem vorliegenden Film sind ja viele Schauspieler beteiligt. Da muss man sehr viel Vertrauen zueinander haben.
Sind Sie Freunde?
Wir sind auf jeden Fall Freunde, das kann man nicht anders sagen. Wir treffen uns auch manchmal privat, obwohl die Arbeitsfreundschaft deutlich im Vordergrund steht. Aber das fließt so ineinander. Wir haben auch gemeinsame Interessen, die über die Filmarbeit hinausgehen.
Ich würde gerne mal Regisseur für diesen Film spielen, den wir jetzt über Sie gucken. Ihr Film beginnt in Kiel, 1969 dort geboren, im Kreis Dithmarschen aufgewachsen. Herr Jessen, ich sehe da so redgedeckte Häuser, ich sehe große Felder, Menschen auf Fahrrädern, jeder grüßt den anderen, es gibt einen Dorfplatz mit so einem großen Baum und mit einer Bank. Ist es zu viel Idylle oder liege ich so einigermaßen richtig?
Ja, das ist deutlich zu viel Idylle. Also das, was Sie beschreiben, ist sozusagen der Urlaubsprospekt von Eiderstedt, das ist ein bisschen nördlicher. Dithmarschen ist eingekeilt zwischen sehr viel Wasser und war jahrhundertelang eine Bauernrepublik. Das heißt, wir haben im Grunde dort gar keine Güter oder irgendwas Adliges, noch sehr wenig Kultur. Also sagen wir mal, gerade in den 80er Jahren, als wir da gelebt haben, war das jetzt nicht unbedingt ein Land mit großer Freude.
Es gab Kohle und Landwirtschaft.
Es gab eigentlich nur Kohl. Dithmarschen ist das größte Kohlanbaugebiet Europas. Also insofern gab es sehr, sehr viel Kohl und auch noch keine erneuerbaren Energien. Das hat sich dann ja geändert. Also der Landstrich hat sich sehr verändert und finde ich auch sehr positiv. Aber damals mussten wir lernen, wie wir auf unsere Heimat gucken. Und da hatten wir einen Lehrer aus Rheinhessen, der zu uns kam und gesagt hat, Schafe, Deich, Matsch, das ist doch wunderbar, wenn man die Kamera nur ein kleines bisschen weiter nach rechts stellt, und das haben wir in unserer Video-AG damals getan, dann hat das was Skurriles und auch was Liebenswertes. Und sozusagen der Blick von außen, also durch einen Migranten aus Süddeutschland, hat uns den Blick auf unsere eigene Scholle aufgeschlossen und seitdem lieben wir unsere Heimat.
Wie sind Sie denn aufgewachsen? Die Mutter Erzieherin, Vater Hochschullehrer, Sie ein Einzelkind?
Ich als Einzelkind, mein Vater ist dann relativ früh gestorben und dann bin ich halt mit meiner Mutter in so eine Aussteigerwohngemeinschaft, tatsächlich war das nicht weit von Brockdorf entfernt, gezogen und bin dann einige Jahre unter Hippies aufgewachsen.
Das müssen Sie genauer beschreiben.
Ich habe da mal einen Film drüber gemacht, der ist am Tag, als Bobby Ewing starb.
Also Ihr erster Kinofilm?
Mein erster Kinofilm. Ich war da deutlich jünger als der Protagonist in dem Film, ich war so 9. Gewonnen hat immer der am besten argumentiert hat, das war in der Regel nicht der Jüngste. War eine harte Zeit, muss ich sagen. Also deswegen hatte aber auch positive Seiten. Ich habe deswegen nie angefangen zu rauchen oder zu kiffen, weil das war ein Erwachsenending.
Am Tag, als Bobby Ewing starb, man kann sich das angucken. Ich habe es mir auch angeguckt. Und Franz Dinder, den haben Sie da jetzt gerade beschrieben, spielt Sie doch ganz jung. Also der junge Franz Dinder spielt Sie. Und ich habe mich gefragt, da ist ganz viel Humor und Selbstironie drin. War dieses Leben, dieses reale Leben mit Ihrer Mutter in dieser Kommune, in dieser Aussteiger-WG für Sie im Nachhinein peinlich?
Es war damals ein bisschen peinlich, aber man muss dazu sagen, das Dorf hat mich damals schon gerettet. Die Dorfjungs hatten kein Problem mit einem blonden, langhaarigen Typen, der in der Großstadt seine bisherige Zeit verbracht hat, also Kiel als Großstadt. Und die haben mich mitgenommen zum Fußballspielen in die Kneipe und haben die Hemmungen, die ich da vielleicht hatte, sofort abgebaut. Also ich bin dann sozusagen durch das Dorf sozialisiert worden und hatte da ein sehr, sehr schönes Pendant zu diesen etwas verwirrten Erwachsenen.
Wie hat sie denn als Junge, wenn Sie sagen, Vater früh gestorben, mit der Mutter in dieser Aussteiger-WG gezogen? Es ging, also so kann man es im Film zumindest sehen, so stellen Sie es da, ziemlich drunter und drüber. Wer hat sie denn in den Arm genommen?
Das waren meine Großeltern. Also ich hatte ein sehr intensives, gutes Verhältnis zu meinen Großeltern, die in Kiel lebten. Und die waren so klassische Großeltern. Die haben einen verwöhnt, die haben sich um alles gekümmert. Und die haben mich da sehr aufgefangen. Ich habe jetzt in dem Film natürlich auch zugespitzt. Es war nicht so, dass meine Mutter mich da nie in den Arm genommen hätte. Aber es war trotzdem eine aufregende und harte Zeit für einen jungen Menschen, sozusagen aus so einer Yps-Heft verwöhnten Hubba-Bubba-Kaugummi-Jugend da rein zu stolpern und einmal den Schafstall ausmisten zu müssen.
Was ist denn aus dieser Yps-Heft, Hubba-Bubba-Kindheit und Jugend, was ist denn übrig geblieben aus dieser Zeit, die Sie da jetzt gerade beschrieben haben? Sowohl vom Landleben, das dann doch nicht so idyllisch war, wie ich es beschrieben habe, als auch aus dieser Aussteiger-WG.
Ich bin im Grunde bei diesem Ökokram hängen geblieben. Also meine Mutter hat dann relativ bald wieder bei Aldi eingekauft und ich bin zu meiner eigenen Überraschung irgendwie dabei geblieben. Das war ja die Zeit der großen Anti-AKW-Bewegung, die erste Müsli-Bewegung. Aber tatsächlich war Tschernobyl dann ein sehr, sehr großer Wendepunkt auch in meinem Leben, wo klar wurde, so geht's nicht weiter. Und damit muss man irgendwie, da musste man sich mit den eigenen Lebensgrundlagen ganz, ganz stark auseinandersetzen. Heumer von Ditfurth, so lass uns dann ein Apfelbäumchen pflanzen, das war ein Buch, das mich auch sehr geprägt hat. Und seitdem gucke ich irgendwie so auf die Welt anders und versuche mich mit allem, was ich habe, da einzusetzen.
Wie kamen Sie zum Film?
Ich hatte, wie gesagt, diesen Lehrer bei uns in der Schule und da dachte, wollten wir natürlich erstmal Schauspieler werden, vor der Kamera stehen. Ich merkte aber sehr schnell, dass ich dieses Talent nicht hatte. Ich merkte aber auch, dass ich ein Talent hatte, Leute in einem kreativen Prozess zusammenzubringen, zu bündeln und etwas aus der Gemeinschaft zu machen, was größer ist als das Einzelne. Und das habe ich gespürt. Natürlich, wenn man da in der Nordsee ist mit 18, kann man schlecht sagen, jetzt werde ich Regisseur. Ich wusste auch gar nicht genau, wie das geht, ehrlich gesagt. Und bin dann mit zwei Umwegen nach Köln gegangen, habe mich dort in dieser aufkommenden Zeit, Anfang der 90er Jahre, wo es Jobs ohne Ende gab, bei der Lindenstraße beworben und hatte 1993 ein Praktikum, saß bei Mutter Beimer auf dem Sofa und dachte, das war's, besser kann es nicht werden.
Ein Praktikum bei der Lindenstraße, aber in Köln haben Sie ja auch Geschichte studiert. Ging das parallel?
Das ging alles parallel, ja. Das Studium, das hat man damals so nebenbei gemacht. Es war so aufregend, beim Film zu arbeiten. Es gab, wie gesagt,
das Jobs. Das Studium hat man nebenbei
gemacht. Ja, es war nur Geschichte. Es war ja keine Atomphysik.
Das heißt, es war also pure Begeisterung für den Film und die Notwendigkeit für die Familie musste noch sein, oder wie?
Ja, Geld verdient hat man da ja auch. Das war ja irgendwie toll. Also, aber ich habe es auch abgeschlossen, wollte ich sagen. Also ich habe es nicht verbummelt. Ich habe einen Film dann auch gemacht aus meiner Magisterarbeit, einen Film über die historischen Ursachen des Nordirland-Konflikts. Also ich habe dann auch da versucht, die filmische Arbeit mit der geisteswissenschaftlichen Arbeit zu verbinden.
Was genau haben Sie denn gemacht bei der Lindenstraße dort am Set?
Ich habe dann Regieassistenz dort gemacht über 100 Folgen und mich da um die Komparsen gekümmert und ja, vor allen Dingen gelernt, wie man mit mehreren Kameras umgeht und dass es hinterher aussieht wie ein Film. Das hat uns jetzt bei den Improarbeiten, die wir gemacht haben, sehr genutzt. Also, dass man immer weiß, welche Kamera schießt sich gerade ab, wo kann man gute Winkel finden.
Vermissen Sie die Lindenstraße auch im Fernsehen?
Ich weiß nicht, ob ich sie so vermisse. Ich weiß aber, dass es ein ganz, ganz wertvolles Kulturprodukt für unsere Zeit war. Ich weiß, es war manchmal ein bisschen peinlich und manchmal sehr sozialdemokratisch übers Ziel hinausgeschossen. Aber die Werte, die die Lindenstraße verkörpert hat, die haben der Gesellschaft immer gut getan und die Firma war auch super. Es gab dort einen Kindergarten. Mein jüngster Sohn ist dort hingegangen, konnte umsonst zur Arbeit gehen, was heutzutage für Filmschaffende ja sehr, sehr schwierig ist, Beruf und Familie zu verbinden.
Der Regisseur Lars Jessen ist im Gespräch. Der hat ungefähr 100 Krimis fürs deutsche Fernsehen gedreht, so von Großstadtrevier über Wache, glaube ich, bis Tatort. Mhm. Das machen Sie inzwischen nicht mehr. Warum denn?
Ich möchte ein anderes Weltbild erzählen. Also wenn man immer nur davon erzählt, dass wir uns gegenseitig umbringen über das Böse, das ist, finde ich, langweilig und es hat auch mit der Realität nichts zu tun. Ich habe mal ausgerechnet, Soko Wismar habe ich mal angefangen vor über 20 Jahren. Mittlerweile gibt es 473 Folgen Soko Wismar, also 473 Morde, davon 37 Wasserleichen. In echt gab es aber in Wismar in dieser ganzen Zeit einen einzigen Mord und das waren auch noch zwei Nazis, die sich gegenseitig den Kopf eingeschlagen haben. Also immer wieder davon zu erzählen, wie schlecht alles ist, das finde ich nicht richtig. Nichts gegen den Krimi, aber wir haben deutlich zu viel.
Wenn Sie das ganz bewusst und selbstbestimmt entscheiden, ich ziehe jetzt mal weiter, weil ich möchte was anderes machen. Wie funktioniert das bei Ihnen? Wie handhaben Sie das aus dieser kuscheligen Komfortzone rauszukommen? Schaffen Sie es selbst, sich in den Hintern zu treten und zu sagen, jetzt ist der Moment, oder gibt es Menschen, die das für Sie tun?
Ich bin tatsächlich jemand, der das selber sucht, das auch interessant findet. Ich habe zum Beispiel was ganz, ganz Schreckliches gemacht für mein persönliches Gefühl. Ich habe gesungen bei der Verabschiedung von einem Spitzensportler, Steffen Weinhold heißt der, vom THW Kiel. Ich weiß, dass ich sehr, sehr, sehr schlecht singe. Und ich wurde von einem Freund gefragt, ob wir nicht ein Lied singen könnten zu seinem Abschied in der Ostseehalle vor 10.000 Zuschauern. Ich habe es gemacht, aber es war auch, bis es vorbei war, war es auch furchtbar. Aber das dann sich überwunden zu haben, ist eben eine tolle Sache. Und dieses Gefühl danach, wie nach dem Sport, das ist das, wonach ich immer suche.
Das ist krass, dieser Steffen Weinhold ist eine Kieler, THW Kieler Legende, muss man sagen. Der hat jetzt, glaube ich, Schluss gesagt. Davon sprechen Sie, ne?
Genau, davon spreche ich. Das war sein Abschiedsspiel. Die ganzen tollen Spieler, die ganzen Helden von früher. Ich bin ja direkt, habe ja seit 35 Jahren eine Dauerkarte beim THW Kiel. Insofern war das ein erhabener Moment, da einmal da unten zu stehen vor den ganzen Leuten.
Und haben Sie jemals Handball gespielt?
Ich habe Handball gespielt, mich aber sehr früh verletzt und war auch sehr schlecht.
Auf was für einer Position haben Sie gespielt?
Rückraum Mitte, also im Grunde schon die Regieposition.
Und der die Regie führt und der aber auch sagt, hier kommst du nicht durch, mein Freund.
Das auch, ja. Also, aber das hat beim Regieführen wie beim Handball klappt das, hier kommst du nicht durch, nicht so richtig gut.
Was mich noch interessieren würde, ist, was muss denn da, Sie haben vorhin gesagt, also Sie haben Ihr Weltbild verändert und wir haben von Dystopie und Utopie und von Geschichten erzählen gesprochen, wenn es jetzt keine Krimis mehr sind, weil es gar nicht so viele Wasserleichen in einer Stadt gibt, wie sie in den letzten Jahren dargestellt wurde. Was muss denn drüber stehen über Arbeit, wo Sie sagen, yo.
Also wichtig ist Humor. Ich habe ja sehr viele Komödien gemacht, viele mit Studio Braun, aber auch mit Christian Ulm, mit Olli Dietrich, mit Piane Mädel. Wenn wir da so ein Grundverständnis haben, was ist lustig und was ist nicht lustig, das ist erstmal das Entscheidende. Und über das Lachen kommt ja gleich ein anderes Weltbild rein. Also wenn wir was Humorvolles erzählen, dann tun wir das ja auch gemeinsam. Sieht man ja auch im Kino. Gemeinsam lachen ist schöner als alleine auf dem Sofa und Lachen als solches ist eine schöne Sache, das befreit und macht einen irgendwie lockerer. Und das ist etwas, wo ich eigentlich als erstes immer hinschaue und in den letzten Jahren sind eigentlich nochmal ein paar Sachen dazugekommen, eben zu gucken, welches Weltbild haben wir. Ich habe ein Buch gelesen von Rüdger Brechmann, das ist ein holländischer Historiker, das heißt im Grunde gut. Das schaut einfach nochmal drauf, diese ganzen psychologischen Experimente, von denen wir immer glauben, dass sie stimmten, Milgram-Experiment, Herderfliegen, all diese Geschichten. Und das zeigt sich, es stimmt gar nicht. Insofern versuche ich dann eben auch in meinen Filmen immer zu schauen, wie siegt die Kraft der Gemeinschaft über das individuelle Böse.
Mir ist aufgefallen, als ich einmal so durchgeguckt habe, ne? Also wir haben vorhin von Micha Denkgroß gesprochen. Sie haben gesagt, Sie haben viele lustige Studio Braun, also Jürgen Heute wird gelebt zum Beispiel, Jennifer auf der Suche nach was Besseres im NDR war das, meine ich. Wie schaffen Sie es, dass wir über diese kleinen Verliererinnen und Verlierer, die dabei sind, schmunzeln, dass wir lachen, aber sie nicht auslachen?
Ich glaube, indem wir sie ehrlich erzählen mit ihren Fehlern, auch mit den Dingen, die sie falsch machen, wo sie übers Ziel hinausschießen, wo sie eine falsche Formulierung machen. Diese Empathie, die dann da sozusagen aufgebaut wird, das ist das Entscheidende. Mein Freund Andreas Altenburg hat hier eine Radiokomödie über Jahre gemacht, Frühstück bei Stefanie und einige Sachen auch dann danach, wir sind die Fräses. Und er hat das meisterhaft, schafft er es immer wieder, dass man mit den Figuren lacht und nicht über sie. Und er schafft es sogar, dass die Figuren die sozusagen selber dort metaphorisch abgebildet sind, über sich selbst lachen können. Und das geht aber, glaube ich, nur mit einer großen Zugewandtheit und einer Wärme für Figuren, indem man alles tut, dass man niemanden irgendwie wirklich bloßstellt.
Über Mittagsstunde, der Film, der jetzt erst im ZDF lief und vor 2 Jahren im Kino, was stand da für Sie drüber?
Das war die große Liebe für die Landgastronomie, für das Verfallen der Kultur. Wir sind in Schleswig-Holstein, gerade im Norden, ja nicht so besonders gut da drin, zu definieren, was wir gut finden an uns. Die Bayern oder so können das viel besser. Da muss man manchmal ein bisschen genauer hingucken und da hat mich dieser Roman von Dörte Hansen wirklich im Kern getroffen. Ich habe mich vorher schon mit Landgasthöfen sehr beschäftigt, aber da diese Wehmut, die da drin liegt, aber am Ende dann doch auch diese Zugewandtheit zu diesem merkwürdigen Stück, was auf den ersten Blick vielleicht auch nicht immer so schön aussieht, in dem wir leben. Die Speisen, die wir haben, sind vielleicht nicht so zugänglich. Wir sind irgendwie ein bisschen schroffer, aber Dörte Hansen hat da so einen Ton getroffen, so eine Hommage an das Landleben sozusagen formuliert. Aber vor allen Dingen auch das, was wir verloren haben. Und da einen Film zu machen, wo man gleichzeitig eben sozusagen nach vorne geht, aber den Blick nach hinten gewandt hat, um zu schauen, was können wir von der Vergangenheit für die Zukunft noch lernen. Das habe ich in dem Film gefunden.
Dieser Roman Mittagsstunde von Dörte Hansen ist ein geschriebener Bestseller. Wie viele Fallstricke sind da, die man überschreiten muss, nicht hinfallen darf, um aus diesem geschriebenen Bestseller einen guten Film zu machen, also ihn filmisch auch bestsellermäßig umzusetzen?
Da gehört auch wieder die Kraft des Teams dazu. Dörte Hansen war mit der Autorin Katharina Jung und dem Dramaturgen Bernhard Gleim und mir in einem Viererteam. Wir haben wirklich gemeinsam versucht, die Autorin zu supporten. Dann kamen natürlich ganz viele Sachen dazu, wie Filmarbeit, Schnitt, Kamera und die Darstellung natürlich. Aber man muss sich entscheiden. Das Hörbuch ist 20 Stunden, der Film ist 1,5 Stunden. Und wir haben uns ganz, ganz stark konzentriert auf die großen emotionalen Bögen der Hauptfigur und mussten dann eben auch viel weglassen. Aber ich glaube, wir haben die Idee, die Dörte Hansen im Kopf hatte, getroffen. Und das ist natürlich ein größeres Geschenk, als wenn die Autorin sagt, mein Ingwer sah anders aus, aber der Ingwer, der den Charlie Hübner spielt, hat quasi den Ingwer in meinem Kopf abgelöst. Also Film und Vorlage und Roman haben sich da irgendwie auf wunderbare Art vermischt.
Wir haben gerade hinter den Kulissen gesprochen, Mittagsstunde. Dieser Film nach der Vorlage von Dörte Hansens Bestseller-Roman. Sie sagen, den gibt es auch im Plattdeutsch?
Ja, wir haben 2 Filme gedreht. Wir haben quasi jeden Dialog einmal auf Hochdeutsch und einmal auf Niederdeutsch gedreht. Und deswegen gibt es 2 Filme, wenn man so will. Und die kann man in der ZDF-Mediathek jetzt noch anschauen. Man kann beide Filme dort auswählen und anschauen. Das ist, glaube ich, ganz interessant, auch mal den Unterschied zu schauen.
Das sagt der Regisseur Lars Jessen. Ich habe vorhin schon gesagt, Sie engagieren sich für Umweltpolitik. Da ist der Umweltaktivist, der mich interessiert. Haben mit der Wissenschaftlerin Maya Göpel, haben Sie zusammen das Netzwerk Mission Wertvoll gegründet. Was genau machen Sie da?
Wir versuchen eigentlich verschiedene Teile der Gesellschaft zusammenzubringen, die sich normalerweise nicht treffen. Vor allen Dingen natürlich die Wissenschaft mit den Geschichtenerzählern, mit der Kultur, aber auch mit der Wirtschaft, die vorangeht. Und dadurch eben Netzwerke zu stärken, die sich gegenseitig auch versichern und zusammenhalten. Es gibt ja auch sehr viel Gegenwind jetzt bei dem, was wir die Zukunftsfragen angeht, vermerken. Und das hilft auch da, sich zusammenzutun. Macht total Spaß. Ich habe wahnsinnig viel gelernt von vielen Wissenschaftlern, auch von Stefan Rahmstorf oder vor allen Dingen von Maren Urner. Und ich verstehe mich so ein bisschen wie so eine Übersetzerfigur, die letztlich das, was die Wissenschaft rausfindet, in einfache Sprache zu übersetzen oder eben auch in Gefühle oder in Geschichten. Insofern ist Micha Denk Groß auch eine Form von Wissenschaftskommunikation, wenn Sie so wollen.
Aber dann übersetzen Sie es für mich mal bitte noch genauer. Wie funktioniert das? Also wo ist der Anfang, wo ist der Absender und wo ist der Empfänger?
Der Empfänger ist natürlich die Gesellschaft, also wir alle. Und wir sehen ja natürlich, dass es ganz, ganz viel um Geschichten erzählen geht. Also zum Beispiel Exxon hat ja diesen CO2-Fußabdruck erfunden. Also wir selber müssen uns darum kümmern, dass wir leben irgendwie, dass die Umwelt okay ist, ja, oder in den planetaren Grenzen, wie man jetzt sagt. Aber dieses Rüberbuchen auf das Individuum hat eben dazu geführt, dass die Grundregeln so geblieben sind. Das heißt, ist nicht der Verursacher der Verschmutzung ist verantwortlich, sondern das Individuum, das die verschmutzten Produkte kauft. Insofern versuchen wir jetzt eher die Geschichte davon zu erzählen. Der Handabdruck ist das Entscheidende. Die Grundregeln, unter denen wir zusammenleben, sind wichtig, und dass wir uns mitnehmen auf diesem Weg und Gruppen bilden und eben nicht es runterdeklinieren lassen auf den Einzelnen. Das ist für mich eine Kernerkenntnis gewesen in den letzten Jahren, wo ich, glaube ich, auch vielen meinen Mitmenschen auf die Nerven gegangen bin mit du musst, du sollst und das darfst du nicht mehr. Und das lernen wir eben aus verschiedenen Perspektiven viel besser, wie wir das kommunizieren können.
Was darf ich nicht mehr?
Autofahren, fliegen, Fleisch essen, Milch trinken, das darfst du alles nicht mehr. Und diese Erzählung wird dann natürlich als Verbot geframed. Und statt darüber zu erzählen, was wir eben gewinnen, wenn wir uns verändern, dass wir sauberere Luft bekommen, wenn wir weniger Verschmutzung in unseren Innenstädten haben, dass wir gesünder leben, wenn wir weniger Schweinefleisch essen, dass die Ostsee viel größere Chancen hat, intakt zu bleiben, wenn wir weniger Abwässer verschmutzen durch Tierausscheidungen. Also immer darüber reden, was wir gewinnen, und nicht immer nur darüber, was wir jetzt alles nicht mehr dürfen.
Wie kann ein Filmemacher auch ein Umweltaktivist sein? Also wie können Sie haben gerade von der Hand gesprochen, ne? Wie kann Ihre eigene Hand als Filmregisseur einen Beitrag leisten?
Also ich will mal ein kleines Beispiel geben aus einem ZDF-Film von mir, der jetzt auch schon in der Mediathek ist, im September im linearen Fernsehen im ZDF läuft. Der Film heißt Alle nicht ganz dicht. Da gibt es eine ganz banale Szene. Ein Schauspieler kommt mit dem Fahrrad an, schließt das Fahrrad an und geht in eine Kneipe rein. Gedreht in am Neuen Pferdemarkt in Hamburg, St. Pauli, eine Fahrradstraße. In dem ganzen Bild ist kein einziges Auto zu sehen, wie es in der Realität auch ist. Ich komme ins Tonstudio, der Mischtonmeister legt als Stadtatmo Autogeräusche an. Ich gucke ihn an, siehst du irgendwo ein Auto? Und er, nee, scheiße. Also die Voreinstellung von uns in unserem alten Bild von uns selbst ist Stadt gleich Auto. Wenn sich die Stadt aber schon verändert, ist es eigentlich fast schon negativ, wenn man den Status quo von vor 2 Jahren erzählt. Also müssen wir uns klar machen, egal auch mit solchen Kleinigkeiten, jede Geschichte verändert die Welt, die verändert den Blick auf die Welt. Wir können auch gar nicht anders. Dann lass uns doch lieber die Realität so erzählen, wo sie sich auch schon aus menschlicher Sicht zum Positiven verändert hat.
Haben Sie diesen Blick auf die Welt, den Sie gerade beschreiben, haben Sie den selbst gefunden, oder hat sie da die junge Generation, sage ich jetzt mal ganz salopp, hat sie die jüngere Generation auch überzeugt, da genauer hinzugucken?
Mein Sohn hat Umweltwissenschaften studiert in Lüneburg, und dann gab es die große Fridays for Future Zeit, und ich glaube, wir können diesen jungen Leuten so dankbar sein, weil sie gesagt haben, okay, jetzt seid ihr mal dran. Und ich habe festgestellt, ich habe es mir in der Popkultur gemütlich gemacht und gesagt, ich bin halt nur Künstler, ich mache halt so lustige Filme. Und da habe ich mal die Verantwortung gespürt und gesagt, okay, was kann ich denn beitragen? Und ich kann andere Geschichten erzählen. Ich kann den Blick und die Emotionen von Menschen woanders hinlenken als immer nur nach hinten. Und dann haben wir uns reingehauen. Dann haben wir Netzwerke gegründet. Ganz, ganz viele sind dabei, die eben schauen, was können wir jetzt machen? Geschichten verändern die Welt. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr große Verantwortung, die wir haben, die das gut können.
Und trotzdem müssen Sie doch, also wenn Ihr Sohn Umweltmanagement studiert, Sie müssen doch zu Hause total zerrissen sein, weil da sind diese Ideen, Sie sprechen von dieser Hand statt dem Fußabdruck. Wie zerrissen ist denn die Familie Jessen? Weil grüne Regierungsverantwortung in Deutschland, und wir haben, Sie haben das Auto gerade angesprochen, kein Tempolimit zum Beispiel, erneuerbare Energien setzen sich jetzt nicht so konsequent gegen...
Doch, würde ich widersprechen. Also ja. Der Trend ist total gebrochen. Erneuerbare Energien sind mit Abstand die billigsten. Das vergisst man dann manchmal. Der Peak von Benzinverbrennungsautos auf der Welt war schon 2017. Und wir gehen mit großen Schritten voran. Insofern auch da wieder dahin den Blick lenken, wo wir was geschafft haben. Und gemeinsam, auch in der Familie, kann man da natürlich viel besser schauen, wie es geht.
Lars Jessen ist zu Gast Regisseur und Umweltaktivist. Reicht Ihnen das für dieses Leben oder soll da noch mehr?
Ich gehe den Weg konsequent weiter. Also da gibt es noch eine ganze Menge zu tun.
Was soll man denn gerne noch so über Sie sagen, wollen. Das hat er gemacht und das hat er gemacht.
Ich habe mal so einen Poesiespruch gehabt, als ich als Kind immer da reingeschrieben habe, so Poesiealbum. Das hieß, kick in die Sonne und nicht ins Musloch. Also schau in die Sonne, nicht ins Mauseloch. Also wenn das am Ende stehen bleibt, dass ich jemand war, der eher den Blick zum Hellen gerichtet hat, dann wird mir das reichen.
Das ist schön. Das ist eine schöne Aussage. Mit Micha Denkgroß sind Sie gerade auf Kinotour, habe ich vorhin schon gesagt. Ein sehenswerter Film. Und ich habe mir sagen lassen, so wie im Film zum Schluss so ein Kasten Bier auf den Tisch kommt, ist das bei Ihren kleinen Premieren hier und da auch. Stimmt das?
Ja, wir versuchen das sozusagen so gesellschaftlich auch zu machen, indem wir in Städte gehen wie Jena, Gera, Halle, Leipzig, da fahren wir jetzt noch hin, aber auch kleinere Orte, Buckhoff, Spremberg, auch nach Freiberg gehen wir in Sachsen. Sind jetzt noch einmal im Südwesten, weil wir auch denken, das ist jetzt kein Ostfilm, es gibt ja auch Nord-Süd-Probleme. Insofern versuchen wir auch immer in Karlsruhe und Heidelberg, Frankfurt und Mainz sind wir auch noch. Und das sind immer sehr, sehr interessante Gespräche, die wir haben. Und es führt am Ende dazu wirklich, dass die Leute, auf Deutsch gesagt, den Arsch hochkriegen und sich wieder miteinander unterhalten. Und das bringt total viel Spaß. Und es wird extrem wertgeschätzt, dass auch solche tollen Leute wie Charlie Hübner vor Ort sind und mit den Leuten reden.
Ich danke Ihnen für dieses Gespräch, Lars Jessen. Alles Gute. Vielen Dank für den Besuch.
Ja, danke Ihnen auch sehr.
Nach 10 erfahren Sie, wer es auf die Shortlist des Wilhelm Raabe Literaturpreises geschafft hat. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und um es mit Lars Jessen zu sagen, gucken Sie in die Sonne.